Nice. Ja, würde ich mich auch trauen. Habt ihr mal Stage gedived?
Ja.
Wie war das?
Als Bratwurst.
Wie? Ich habe diesen kleinen Beat hier gebaut für Slay Queen Future Bay. Die Musikerin mit Berlin als Wahlheimat bedient ein Genrefeuerwerk von Hip-Hop bis Hyperpop und ganz viel dazwischen. Ihre Songs sind fast immer tanzbar, manchmal gibt's aufs Maul und dann geht's ganz schnell von Fun zu Feminismus. Wie zum Beispiel im Feuilleton-Stück Männerloll. Ich grüße euch ganz lieb aus der Sonne und wünsche euch ganz viel Spaß bei der Sendung.
Boah, ich bin so vollgefressen mit Seitan, Crispy Chick, Crispy Duck, Seitan.
Ich glaube, wir sind. Braucht ihr noch was zu trinken?
Nee.
Wir sind ready.
Danke. Dankeschön. Hallo. Yes, it's off.
Jetzt darf ich keine schweinischen Sachen mehr sagen.
Sag ganz Doch. Viele schweinische Sachen. Mm. Wir lieben das Geschweine.
Geil.
Es wird geschweint.
Pimmel.
Pimmel, Pimmel, Pimmel.
Gar keine Pimmel im Raum, finde ich gut.
Mega.
Ja.
Die Pimmels sind nur hier an den Ausführenden.
Ja, weil wir Heinrich wissen halt nicht, wie die Technik Hallo. Geht.
Ja, wir haben noch nie, vor allem du nicht, Josi.
Das machen Frauen ja auch nicht. Frauen machen das nicht mit der Technik.
Ich mache auch keine Kabel oder so.
Ich finde das so also geil, Josi, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Meine Freundin Vanya, Vanilla Nice, die auch Chefin von Ice to Lover ist, hat so erzählt, dass sie irgendwo hingeht und dann, dass jemand sagt, so, ey, soll ich die Technik für dich aufbauen? Und sie so nach dem Motto, so, sie kann das nicht. Mhm. Und dann macht sie es halt immer selber. Und ich bin halt so, ey, ja, ich denke mir so, klar, Mann, mach für mich. So, ich will das. Also nicht im Sinne von, ich kann es nicht, sondern so, dann mach halt diese Müllarbeit, auf die ja. ich keinen Bock habe.
Ja.
Ich bin da schon so ein bisschen over it.
Ja, sei mein Diener, mach einfach.
Ja, oder?
Ja.
Hast du auch die Attitude?
Ja, voll. Also ich denke mir so, ganz ehrlich, du kannst die wenigsten, also ich glaube, ich habe keine Energie, jeden Mann, dem ich begegne, verändern zu wollen mehr,
ja.
weißt du?
Ja, same.
So, ich habe das so abgelegt. Ich bin so, okay, also Gott, ich habe kein, du fängst jetzt an zu mansplainen. Alright, Bro, gönn dir. Ja, stimmt, ich weiß einfach gar nichts. Und dann kann ich das, habe ich eher Spaß daran, den so zu verarschen, ohne dass er das merkt. Und ich so, wirklich, so geht das?
Wollen wir die Leute begrüßen und einfach weitermachen? Nehmen wir schon auf die ganze Zeit?
Ja, wir nehmen die ganze Zeit schon auf.
Nice.
Das ist doch ein geiles Vorwort gewesen.
Oder? Herzlich willkommen, Future Bay.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Danke für den Prolog.
Gerne.
Ich finde den wichtig, ich würde da anschließen direkt.
Voll, gerne.
Also ich finde, ich gehe dann immer so voll schnell in dieses verständnisvolle, fürsorgliche, so dieses, ich sehe deinen Punkt. Mhm. Wenn Männer mir irgendeinen Bullshit erzählen, guck mal, ich verstehe, wo du herkommst. Ja. Ich verstehe, was du mir sagen willst.
Ja, du bist ein Mann. Du bist einfach in diesen schweren, patriarchalen Strukturen aufgewachsen.
I mean, they are.
Oh, es tut mir so leid, dein Leid tut mir so leid, Mensch.
Ich muss so sagen, du lachst ja gerade. Ich finde tatsächlich, das tut mir tatsächlich leid.
Ja, mir tut es auch leid.
Okay.
Das ist ja so, also ich glaube, die Seite ist auch nicht zu unterschätzen, was so den Druck auf einen Mann angeht, was Voll. Das Männerbild betrifft. Und ich finde das schön zu sehen, dass sich das auch ändert.
Übelst.
Dass man so vor allem mit, das so optisch merkt, dass so Mode genderfluid wird.
Ja.
Und das ist ein total geiler Trend.
Aber also auch, wirklich. Dass Männer so mehr Awareness haben.
Voll.
Wir haben ja gerade eben drüber gesprochen, in der Folge, die vor dieser Folge rauskommt, war Anso zu Gast. Und was ja gerade, erzähl mal ganz kurz von deiner Erfahrung.
Ich war letztes Jahr auf einem Konzert von ihm im Astra und fand das, ich habe glaube ich zum allerersten Mal auf einem Rap-Konzert erlebt, dass jemand das Thema Awareness angesprochen hat. Das war richtig, ich hatte richtig kurz ein bisschen Gänsehaut und Pipi in den Augen und dachte mir, wie geil bist du denn? Also da war so der Moment, wo ich dachte, okay, ich bin absolut Fan jetzt, weil ja. das ist so wichtig und so richtig und die Leute haben das angenommen.
Mhm. Was meinst du mit Awareness? Gemerkt.
Er hat darauf aufmerksam gemacht, dass er das nicht möchte, dass hier Leute Stress machen, dass wenn sich Frauen, Flinterpersonen nicht wohlfühlen, dass es eben das Awareness-Team gibt und ganz im Detail weiß ich das nicht mehr. Es war auf jeden Fall eine relativ lange Rede und ich war so, okay, geil.
Ja, Mann.
Danke. Voll schön, dass du irgendwie da sensibel für bist. Mhm. Dass es irgendwie Leute gibt, die sich mitunter auf Konzerten nicht wohlfühlen, weil andere scheiße sind.
Ja, voll.
Und sich zu viel Raum nehmen. Das denke ich mir bei dieser Moshpit-Kultur so.
Ja.
Leute, ihr müsst einfach aufeinander aufpassen, so geil das ist, aber wir sind hier alle irgendwie doch zusammen und wollen Spaß haben.
Und vor allem so unterschiedlicher Größen, unterschiedlicher Stärken und so. Und eine Person im Moshpit kann es vielleicht nicht so, ich bin einmal 3 Sekunden im Moshpit gewesen und lag direkt auf dem Boden, dann war vorbei. So.
Aber gab es so Leute, die es da aufgehoben haben?
Nee, mich hat keiner aufgehoben.
Boah, das ist. War und bitter. Da denke ich so, ja, okay, das ist halt richtig.
Ich bin so rausgecrawled.
Krass. Oh, mega beängstigend auch, oder?
Voll. Es war auf jeden Fall nicht so witzig. Aber ich hatte, also die 3 Sekunden hatte ich Spaß.
Immerhin.
Das ist the best time ever. Würde ich es wieder tun?
Oh Mann.
I don't think so.
Es gab in Leipzig ein ganz weirdes Partykonzept. Es gab eh ganz viele weirde Partykonzepte, auf denen ich war. Und es gab eine Party im Volkspalast, die hieß sowas wie XXL Geschenke-Bums. Und der Volkspalast war eigentlich eine riesengroße Kuppelhalle.
Voll, das war krass dort.
Wo so 2, 3 kleinere Floors noch im Außenbereich waren und im drinnen war halt so der Mainfloor. Und dann gab es halt diese Party, dass in Ballons so entweder Gutscheine oder kleine Geschenke oder 50-Euro-Scheine oder whatever mit Helium gefüllt wurden und dann in die Kuppel hochgelassen wurden. Und dann, ich weiß nicht mehr genau, man hat die auf jeden Fall irgendwie zum Platzen gebracht. Also es gibt ja so Effekte, wo dann von oben so Konfetti runterkommt oder so. Und damit haben die dann die Ballons wieder runtergeholt. Und dann sollten sich die Gäste halt um diese Ballons streiten. Also das Ziel war, dass Leute kommen, wie ein bisschen bei so einer Radiosendung, wo du was gewinnen kannst. Und die wollen eigentlich eine Hörer generieren oder dass die Hörer aufmerksam dranbleiben. Und bei dieser Party war halt einfach der Sinn, die Leute dahin zu kriegen, wie bei jedem einfach beschissenen Gewinnspiel. Ja. Und es war aber so krass, weil da waren ganz viele junge Leute, die alle dann an diese Ballons wollten. Und es war eigentlich kurz vor einer Massenpanik. Die haben sich übereinander gestürzt, ohne aufeinander zu achten. Für jeden beschissenen Ballon, für jeden Fuffi, der da in der Luft war, haben die Leute sich weggetrampelt und eine Freundin von mir musste dann ins Krankenhaus, weil sie sich eine Sehne am Fuß gerissen hatte, weil sie ist hingefallen und Leute sind einfach auf ihrem Bein weiter gestanden und keiner hat Platz gemacht, damit man an diesen dämlichen Ballon ran kann.
Das ist wie diese Black Friday Eskalation.
Da habe ich auch gerade dran gedacht.
Ja.
Und an diese Netflix Gaming Show, dieses, wie hieß das, wo so alle
Mind Games oder sowas.
Squid Games.
Ciao. Ja, genau, aber das war wirklich also das Exemplarischste für Humans of Capitalism.
Ach, dass so ekelhaft.
Junge Leute niedergetrampelt werden. Generell, diese Disco hatte so weirde Partykonzepte. Es gab auch so Erotikpartys, wo ich das erste Mal in so einem Club-Kontext so pornografische Sachen gesehen habe. Also da gab es auch in dieser Kuppel so eine Mainstage und da war halt so eine Pornoshow, wo 2 irgendwie geduscht haben und sich dann darin gerieben haben. Und immer ganz kurz vor Sex mussten sie dann halt aufhören. Aber alles andere davor konnte man sich da halt anschauen. Und dann gab es so Peep-Shows und so.
Was sind Peep-Shows?
Da waren so Kisten aufgestellt mit so Gucklöchern drin. Und innen drin hat sich dann eine Frau befriedigt zum Beispiel. Ich erzähle das jetzt einfach mal so ganz wertungsfrei runter, weil ich war irgendwie 17, 18.
Ja.
Und wir sind da aus Weirdness hingegangen.
Achso, ich dachte, du hast da aufgelegt.
Nee.
Das wäre natürlich noch witziger.
Da zum Glück mal nicht. Aber das war halt der Club, wo man hingegangen ist. Und die hatten diese bescheuerten Motto-Partys. Und noch eine witzige Motto-Party, die mir einfiel, war, das hat Hendrik mir erzählt, in einem Club in Rostock, wo ich auch mal aufgelegt habe. Und da gab es eine Party, wo alle so lange kostenlos trinken konnten, bis der Erste aufs Klo gegangen ist. Und das hat halt dazu geführt, dass die Leute sich, als sie reingerannt sind, sich tierisch einen reingestellt haben und dann irgendwelche Atzen die Klos blockiert haben. Ciao. Leute haben in Blumentöpfe gepinkelt und wer pissen wollte, hat das auf die Fresse bekommen, weil damit alle halt weiter for free trinken können.
Das ist einfach
so absurd. So crazy. Ey, was Leute sich in den 2000ern ausgedacht haben, um Leute in so weirde Kommerzpartys zu bekommen. Ne?
Ja.
Das ist jetzt kein Beispiel der Clubkultur oder so. Aber in Leipzig war das ein Ding, diese...
Ich kenne im Volkspalast, kannte ich nur so diese Amaya-Partys, wo so die vietnamesische Szene in Leipzig halt.
Aber das war ja nice.
Das war richtig
nice. Da lief gute Musik.
Da lief gute Mucke und das war halt, weißt du, so the early times of Trap Music und das war halt, ne, das haben die anderen Clubs halt nicht gemacht.
Absolut.
Und die vietnamesische Szene in Leipzig, die ist ja unfassbar stark, einfach weil da so viele GastarbeiterInnen in der DDR nach Ostdeutschland gebracht wurden oder in die DDR gebracht wurden eben. Und da sind tatsächlich echt aus ganz Deutschland Leute, ich glaube, das war immer so Ende des Jahres, diese großen Amaya-Partys. Dieser Club war voll einfach.
Ja, es war auf jeden Fall viel...
So Tausenderhalle ist
das. Hochwertiger. War das auch, war das so eine White-Party manchmal?
Ja,
mit Dresscode und so?
Ja, das
voll. War auf jeden Fall,
We all dressed up. Es war so witzig. Es waren halt wirklich immer nur so 2% Nicht-Vietnamesen. Und das waren halt so ich und meine...
Ja, ich war schon auch gelegentlich da.
Wirklich?
Ja,
ich da nie
ich war, ja. Ja gut, war auch ein riesiger Laden. Aber ich weiß auch, dass ich für die Also gab es ja auch viele DJs aus deren Bubble. Ja, und für die habe ich ein paar Mal aufgelegt. Und da habe ich ganz schnell gemerkt, aber dann im Cosmopolitan, in einem anderen Club, dass ich musikalisch noch gar nicht so weit bin. Die haben halt schon voll krass diesen Trap-Film gefahren. Und ich war noch so auf meinem Ghostface-Killer und ich lege alles
die haben halt alle Drake gefeiert, bevor wir da überhaupt so Dings Take Care gecheckt haben oder irgendwie sowas. Also es war richtig, die waren richtig Vorreiter in Leipzig.
Ja. Klar. Wie ist es in, du bist in der Nähe von St. Peter-Ording aufgewachsen?
Ja, aber nicht zur Partyzeit. Da war ich schon auch im Osten. Da habe ich.
Wann bist du abgehauen aus dem Norden?
Wir sind umgezogen. Da war ich, glaube ich, ungefähr 10. Also so die Pubertät habe ich in.
Du warst nicht feiern mit 9?
In St. Peter-Ording? Mhm.
Nur in meinem Kopf.
Ich habe nur ein bisschen gekokst.
Ganz bisschen. Die schlimme Phase hatte ich da schon hinter mir. Ja. Die hatte ich mit 6.
Ja.
So zur Einschulung ging es da schon.
Wir alle. Ja. Man kann relaten. Wer kennt's nicht?
Voll. Erst wenn ich mir heute überlege, was da für Dorffeste waren, wie früh man eigentlich so in Kontakt gekommen ist mit Alkohol und wie viel sich einfach um Alkohol dreht bei all den Festivitäten.
Wie selbstverständlich auch, dass die Erwachsenen dann da auch einfach rattenstraff waren.
Ja, voll. Und das ist so normal als Kind, das so zu sehen, ne? Ich weiß noch, bei uns im Hoffest, wir waren natürlich die einzigen Araber und Muslime. Und der eine Nachbar hat mir einfach, ich habe gefragt, was hast du da? Ich dachte, das ist Apfelschorle, Favorite Drink aus der Kindheit gewesen. Und er hat mir einfach ein Bier gegeben zum Trinken. Ich habe einfach einen Schluck Bier getrunken. Wir sind Muslime, Alter. Okay. Und ich, ich war vielleicht so 8 oder so, 7 oder 8.
Wie alt warst du, als du 6 warst?
Jetzt habe ich es gerafft. Das war richtig dumm.
Geil. Ja, so richtig auf komisch, ehrlich.
Krass, ja, ich finde es auch verrückt.
Ich hab dich voll unterbrochen, du hast gerade eine Frage gestellt.
Ja, ich wollte so ein bisschen wissen, wie dein partymäßiges Aufwachsen war.
Und
wo
warst du im Osten? Ich bin aufgewachsen in Schmalkalden. Das ist so. Kennst du das?
Ja.
Wirklich?
Ja, also vom Hören.
Krass.
Same.
Echt?
Ja, da gibt's einen Sachs, oder?
Ein was?
Ein Sachs, da ist ein Club.
Nee.
Es gibt auf jeden Fall einen Club in Schmalkalden, wo ich mal aufgelegt habe.
Es gibt die Villa K auf jeden Fall. Da bin ich partymäßig auf jeden Fall groß geworden. Und habe da früher immer viel so am Einlass geholfen. Das war ganz geil. Ich habe gerade auf jeden Fall überlegt, wir sind halt irgendwann, als es ging für so Partys, immer nach Erfurt gefahren dann und so ins Zentrum. Das gibt's jetzt gar nicht mehr, aber das waren so meine allerersten Hip-Hop-Partys, die ich
erlebt habe. Bist du sicher, dass es nicht mehr gibt? Es spielt überhaupt keine Rolle für den Podcast, aber ich glaube, es gibt es
nicht. Ich glaube, es ist wieder aufgebaut worden, aber woanders. Hm. Und nicht, also
aufgebaut klingt, als wäre es im Krieg zerstört worden.
Nee, ich glaube, es hat sich selber zerstört.
Ja, aber auf jeden Fall, ich habe gerade überlegt, ob das wohl noch in so allen Städten es gab doch immer in allen Städten so eine Großraumdisco, wo es auch so Schaumpartys und sowas. Ist das noch so ein Ding? Weil ich weiß immer, dass meine Schwester so früher so war, immer irgendwie dann auf so Schaumpartys gegangen sind in Stadt XY. Und ich war so, krass, ich will das auch. Und
ich wollte auch immer mal auf eine Schaumparty, aber ich war noch nie auf einer Schaumparty.
Ich glaube,
was ist eigentlich eine richtige, also was passiert auf einer Schaumparty?
Na, du bist in einem Flur und da kommt Schaum aus so Kanonen.
Und was ist das für, ist das so Seifenschaum?
Ja, ist Seifenschaum. Also
und dann klebt
Fall,
man einfach die ganze Nacht.
Mhm. Du bist auch übelst nass und so. Also ich finde es sinnlos.
Und wie oft warst du auf Schaumpartys?
Einmal am Balaton.
Aha.
Ja.
Okay, da, wenn es so warm ist und man dann ins Meer gehen kann, dann ist vielleicht okay. Schön die Seifenreste im Meer abspülen. Lieben wir.
Ja, haben wir nicht gemacht, aber hätte man machen können.
Aber ich bin jetzt... Und warum finden das alle so? Aber vielleicht gibt es das nicht mehr, weil wir googeln das jetzt.
Es war mal so ein Ding auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl, diese Großraum-Club-Kultur hat sich wahrscheinlich in den letzten 15 Jahren nicht verändert, oder? Also kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich habe das Gefühl, da läuft bestimmt genau die gleiche beschissene Musik und es gibt immer noch die gleichen komischen Mottos.
Am schlimmsten waren wirklich die Flyer. Also Flyer von solchen
Partys. Die auch
immer
Partys. So sexistisch waren.
Absolut.
Aus Prinzip.
Absolut. War immer so ein
Wet-T-Shirt konnte sexistisch sein.
Ja.
Leute, wir können, wir haben einen Ruf zu verlieren. Wenn der Flyer nicht sexistisch ist, für was stehen wir dann? Stehen wir dann noch für das, was wir sind?
In der Boiler-Sauna ist jeden zweiten Dienstag im Monat Schaumparty. Hier ist der Text. Jeden zweiten Dienstag im Monat fluten wir zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr den Duschbereich der Dampfsauna mit fluffigem Schaum zum Spielen.
Also sind alle nochmal nackt dabei.
Also ich finde, das ist hier Werbung,
in Alter. In Berlin oder was?
Ja, zum Spielen. In der Boiler-Sauna.
Okay.
Ich weiß nicht, so eine Sexsauna?
Das klingt so ein bisschen so, ne?
Das klingt doch wie so, ich finde auch, man könnte so.
Wir können unsere Leute da, aber also geht doch da mal hin und berichtet uns.
Ja. Schreibt es in die Kommis, wie es war, Alter.
Ach so,
das ist Berlins Männersauna, steht hier. Ja, da steht auch hier so Safer Sex, Substanzkonsum.
Wow.
Wahrscheinlich so, okay.
Da steht das schon drin, Substanzkonsum.
In dem Rider.
Ich würde, also direkt, mein Immunsystem würde komplett versagen da drin. Ich würde direkt wegklappen. Bei der Hitze und dann.
Sex?
Nee, Substanzen.
Ach so.
Bei allem, glaube ich. Ich habe gestern mit meiner Managerin, die hat mir erzählt, dass sie so niedrigen Blutdruck hat, dass sie nicht in die Sauna kann, weil sie würde halt sofort umkippen.
Krass. Ich habe auch voll den niedrigen Blutdruck und ich finde Sauna gerade deswegen richtig geil.
Krass, sie kann es irgendwie gar nicht. Ich war so, wow. Ich bin noch nie in meinem Leben umgekippt.
Ich auch nicht, ja.
Voll krass, weil eigentlich ist das ja so ein typisches Ding für so Leute mit niedrigen
Blutdruck. Hast du auch niedrigen Blutdruck?
Ja, ich auch, aber nicht so niedrig. Mhm. Also irgendwie tendenziell eher ein bisschen lower, aber der ist dann schnell, den kann man dann hochpushen mit so einmal drei Sit-Ups und schon bin ich wieder am Start.
Oh, die Geschütze.
Und ich finde, das für sie gehört das so zum Alltag dazu und ich habe da so drüber nachgedacht, wie krass ich das finde, wenn man so, du bist ja dann auf einen Schlag überhaupt nicht mehr Frau deiner Sinne.
Die kippt richtig um.
Ja, regelmäßig. die sind einfach raus.
Mann. Oh Mann, das triggert so leider meine ganz schlimmsten Ängste. Oh, also jetzt Real Talk. Ja, das ist meine größte Angst, umzukippen.
Ja, ich habe auch eine sehr
Angst
große
vor der Angst.
Ja, vor dem Kontrollverlust auch, ne?
Genau.
Ja, ich kann das auch gar nicht gut Kontrolle verlieren. Deswegen mag ich nicht so zu viel trinken oder so, weil ich finde, das ist so, das ist, ja, wie du schon sagst, einfach eine krasse Angst auch bei mir. Also,
Aber gab es einen Auslöser? Gerade an für dich, Josi, wenn du sagst, dass dich das so triggert? Was fühlst du da?
Also, es ist dieses flaue Gefühl, einfach so ein ungutes Gefühl, wofür man auch Triggerwarnungen braucht, meines Erachtens nach, also oder wie auch immer man das nennen mag. Ich weiß nicht, es gibt ja schon viele Leute, die sich so über Triggerwarnungen lustig machen, aber als jemand, der das wirklich braucht, finde ich das auf jeden Fall sinnvoll. Und
das tut mir so leid.
Nee, gar nicht. Also es ist schon viel besser geworden. Ich bin ja in Behandlung deswegen.
Ja.
Aber es gab eine Zeit, als jemand erzählt hat, dass er umkippt, dass es so schlimm bei mir war, die Angst davor, selber die Kontrolle zu verlieren, dass ich dann so den Raum verlassen musste. Und das, meine größte Angst ist auch, dass Leute neben mir in Not geraten. Ich habe mega so Angst vor Erste-Hilfe-Dingen.
Mhm.
Weil ich Situationen hatte, wo ich Leuten helfen musste, die vor mir umgekippt sind und einen epileptischen Anfall hatten. Und danach habe ich mich so krass übergeben. Das ist mir öfter passiert, bis kurz vor der Ohnmacht. Ich weiß nicht, was der Auslöser ist. Ich habe das seit meiner Kindheit und Jugend, auch so, wenn ich Schlägereien sehe. Und daraus hat sich so eine ganz krasse Angst entwickelt. Und ich mache manchmal so Gags drüber, weil das eine einfache Art ist, damit umzugehen. Wenn ich so mit meinem Freund unterwegs bin und ihm würde was passieren, ich könnte ihm nicht helfen. Aus Angst, ich würde weggehen. Ich müsste ihn liegen lassen und müsste rennen einfach, um irgendwie meinen Puls oben zu halten und meinen also Kreislauf. Ja, weird, ne?
Oh, nee, ich finde das nicht weird, aber ich finde das, also, und habt ihr da irgendwie drüber gesprochen, was es da für eine Notlösung geben könnte oder sowas?
Nee, weil ich immer nur Gags drüber mache.
Okay.
Ja.
Cool. Ich finde das so.
Er muss halt einfach auf sich aufpassen, weil er kann sich auf mich nicht verlassen.
Halt leider nicht umkippen,
wenn
Bro.
Er umkippt, dann kippe ich entweder selber um oder bin weg.
Ja.
Ja, es gibt.
Ein bisschen Romy und Julia mäßig, wenn ihr dann da so beide.
Ja.
Oh Mann.
Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie gerade so interessant, weil sich getriggert fühlen fühlt sich ja für jeden irgendwie anders an.
Mhm.
Und ich habe letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben so Panikgefühle gehabt.
Hm.
Ich kannte das eigentlich gar nicht so aus der Vergangenheit. Und dann sind im letzten Jahr halt einfach so unfassbar viele traumatische Sachen passiert. Und ich dachte, also jedes Mal, wenn ich mit einer Freundin telefoniert habe und irgendwie so geredet habe, dann war es halt jedes Mal so dieses, boah, Helene, Alter, das ist schon eins von dem, was du erzählst, ist schon einfach absurd schlimm so. Und dann kam halt irgendwie im 3-Wochen-Takt gefühlt immer irgendwas Neues dazu. So Erdbeben, Private-Kram, Familie, dann Gaza. Also die ganze Zeit, es wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und ja, in dieser Zwischenzeit habe ich halt auch dann so krasse Panikgefühle. Es war gar nicht mal unbedingt so ein Angstgefühl, sondern echt so, es war so panisch. So Gott, was passiert jetzt einfach innerlich? Und fand das dann voll interessant zu beobachten, wie mein Organismus eigentlich reagiert, wenn ich getriggert bin. Und deswegen fand ich das gerade voll spannend, weil ich habe noch niemanden gefragt, so
wie fühlt sich das für dich an?
Also mein Herz schlägt ganz stark. Ich habe gar nicht mal das Gefühl, dass es rast.
Mhm.
Ich habe, also das habe ich auch jetzt gerade, ich merke das zum Beispiel auch krass nach dem Essen. Das ist auch ganz, ganz neu bei mir, dass ich einfach so einen unnormal starken Herzschlag habe, dass ich es physisch richtig fühle, wie es so, wie es zum Beispiel meine Kleidung so wegdrückt und wie ich den Herzschlag so im ganzen Kopf, Hals, alles spüre. Und es ist so ein leichtes Gefühl von, so dass mein Kopf irgendwie so ein bisschen leicht wird und ich so ein bisschen, es wird so, ist es okay für dich, Josi, dass ich das gerade beschreibe?
Ja, ja.
Okay, cool. Es ist so ein bisschen so eine Schwummrigkeit und ich habe so ein inneres Beben, so ein inneres Zittern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Mhm.
Es fühlt sich an, als ob mein Blut vibriert.
Also ein bisschen Kribbeln und so Taubheit? Oder nee, ist
nee,
anders?
Nee, nee, ist ganz anders.
Mhm. Ist wirklich
so,
glaub,
als,
kenn ich nicht.
Als ob was vibriert, als ob es wie so ein inneres Zittern ist, als ob mein Blut so zittert. Ich stell's mir vor, wie wenn, wisst ihr, so wie Wasser reagiert, wenn irgendwie so ein krasser Bass daneben steht.
So, so stelle ich mir das auch gerade vor, als würde man dich auf so eine Basstonne stellen und du bist so.
Ja, so fühlt sich das an, ja. Und halt auch so, einfach so, gleich fange ich unfassbar krass an zu weinen und dann kann ich bestimmt eine Stunde nicht mehr aufhören. So fühlt sich das bei mir an. Hast du auch Issues mit sowas?
Voll, komplett. Ich habe auch Panikattacken, mal mehr, mal weniger und habe immer mehr das Bewusstsein für mich selber, dass ich spüre, dass mich was triggert. Weil das ist nicht immer, das passiert bei mir nicht immer in dem Moment, sondern manchmal auch später.
Mhm.
Manchmal braucht das so ein bisschen, dass es dann ankommt und dann ich Panik bekomme. Oder auch bei mir ist Heulen auf jeden Fall auch ein Ding, dass ich dann einfach weinen muss. Und ich habe so, das merke ich jetzt auch, wenn wir so über sowas sprechen, ich habe so eine Körperreaktion, dass ich immer mir meistens so ins Handgelenk kneife.
Ja.
Und das habe ich eine ganze Zeit lang gar nicht wahrgenommen, dass ich das mache, bis mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat und dann auch in Akutsituationen man mich so ein bisschen davon lösen muss, dass ich das mache. Und ich habe eigentlich schon lange vor mir mal so ein, es gibt diese Armbänder, die man sich ummacht und wo man so
dran rumflicken kann.
Genau,
so,
und das drückt dann auf irgendwelche Nervenpunkte und das soll auch entspannen und helfen, wenn man merkt, dass es gerade so anrollt. Und was meine Ärztin mir gerade empfohlen hat, ist Center Shocks bei
Panikattacken,
weil dein Körper, dein Kopf kann nicht irgendwie so einen krassen Geschmack spüren und gleichzeitig Angst haben. Das geht nicht. Und deswegen musst du den
Center
Shock. Außer du
hast Angst vor Center Shocks.
Ja. Du musst dir da so einen Center Shock reinballern. Oder sie meinte, auf einem Bein stehen. Mindestens 30 Sekunden.
Es gibt ja
Sekunden.
Auch so Akupunkturringe. Die nutze ich dann manchmal und rolle das so einfach, um meinen Fokus zu abzulenken.
Ja. Ich glaube, mein Problem ist, dass halt, es ist halt nie so eine diffuse Angst oder so. Es ist halt immer so ein ganz klares, okay, hier passiert gerade irgendwas und das triggert mich in eine traumatische Situation rein. Es ist ein tatsächliches Triggern von so Traumareaktion-Krams. Und ich hatte da auch so eine Situation, das ist so sweet. Ich war bei meiner Mom und dann kam das und sie hatte halt gehört, dass Eiswürfel lutschen halt helfen bei Panikattacken. Aber ich habe halt keine klassischen Panikattacken. Ich habe halt so, ich habe halt Panik. Gefühle, die verbunden sind. Es ist halt einfach Traumareaktion so. Und dann hat sie mich halt getröstet und dann ging sie in die Küche und kam halt so mit so einem Eiswürfel und sagt so, ist das und ist auch schon passiert, dass ich es gemacht habe und es dann okay war. Aber so, ich weiß noch so, das letzte Mal war ich so, ich will keinen Eiswürfel, ich will nur weinen gerade. Und das ist so, ja, aber da muss ich gerade dran hängen, als du Center Shocks gesagt hast.
Ist auch manchmal okay, oder? Wenn man das so einfach dann fließen lässt.
Man kann schon sagen, gegen Depressionen und Angstattacken helfen Center Shocks.
Ja. Also, ich glaube, das hilft gegen alles. Das hilft gegen das Patriarchat, das hilft gegen alles, helfen
Sexismus.
Einfach Center Shocks.
Anzu bei seinem nächsten Konzert, er schmeißt einfach
er schmeißt
die Center Shocks
in die Menge.
Statt Frauen zu belästigen, bitte nimm einen Center Shock.
Ja. Wisst ihr, welche Rap-Band das noch macht? Das war nämlich das zweite Mal in meinem Leben, dass ich
Awareness
das erlebt
Awareness oder Center Shocks?
Awareness.
Okay.
Ich habe gerade überlegt, ob die einen Center Shock-Song haben oder ob die nur mal irgendwo so eine Grafik davon mitbenutzt haben, aber die sind mir gerade in den Sinn gekommen, PA 69.
Mhm.
Kennt ihr die?
Mhm.
Unbedingt auschecken.
Ja.
Es ist richtig geiler Arzen-Rap, aber es
ist
der erste.
Ich glaube, es ist nicht Helene
Style. Ist
aber die
der
sind
erste,
schon korrekt, ne?
Ja, die sind ultra korrekt. Das sind einfach so liebe, coole Typen.
Musst
und
du sagen,
die,
ich bin kein Atze?
Doch, aber das ist nicht deine Musik.
Na gut. Arbeitslos auf der Afterwork-Party. Gar nichts los.
Ja,
na? Hat Josi recht. Josis Gesicht, na?
Hab ich doch gesagt.
I fucking told you.
Ja, also ist schon, ja.
Wie ist es denn bei deinen Konzerten und wie hat man überhaupt Einfluss darauf, wie es dem Publikum geht?
Ich habe ja meine erste Tour gespielt im November und habe da zum ersten Mal meine Fans so richtig erleben können, weil ich war ja vorher immer nur auf Festivals und habe so eine Veranstaltung gehabt, so ein Homecoming-Ding letztes Jahr zu Weihnachten, aber da waren viele verschiedene Acts da. Deswegen konnte ich da nicht so einschätzen, okay, was davon sind jetzt meine Fans, wer ist für die anderen da? Und ich habe auf dieser Tour, ich war vorher so aufgeregt, weil ich kann versuchen, einiges zu beeinflussen, aber ich weiß nicht, wer am Ende Tickets für meine Shows kauft. Das Klar. weiß ich nicht. Ja. Das ist, und ich habe in wirklich jeder Stadt, das Publikum war überall irgendwie sehr, sehr anders. In Erfurt waren gefühlt 90% so Flinter-Personen da. Mhm. In München war es irgendwie relativ männlich und auch ein bisschen älter. Und alle waren, was alle aber gemeinsam hatten und was auf jedem Konzert auch das Feedback war, was die Leute gesagt haben, war, dass sie sich mega wohlgefühlt haben mhm. und alle so lieb miteinander sind. Und es wärmt mir so krasses Herz, weil meine größte Angst davor war wirklich, war nicht irgendwie, dass ich verkacke, sondern war, dass da einfach scheiß Leute ja. stehen. Dass irgendwie irgendwelche Idioten sich da Tickets geholt haben und Stress machen und schlechte Vibes, und es gab's gar nicht.
Krass.
Und es war so, ich war immer danach am Merch, und das, dann kamen so Girls, die gemeint haben, ey, wir haben uns doch nie getraut, einen Moshpit mitzumachen, und jetzt hier, das war der allererste Sweet. Oder so. Gestern hat mir einer erzählt, er war so, okay, er wollte schon immer mal so ein Moshpit aufmachen und hat sich das halt nie getraut und hat das da mal gemacht. Und dass es voll wholesome ist, mhm. einfach. Und
das ich habe auch noch nie so richtig gemoscht.
Ja, komm mal auf ein Future Bay Konzert.
Ja, mache ich.
Da geht das wirklich sehr gut.
Für Tony macht auch Female Moshpits Only.
Geil.
Ich glaube, das ist voll nice. Ja, würde ich mich auch trauen. Habt ihr mal Stage gedived?
Ja. Nee.
Wie war das?
Als Bratwurst.
Wie?
Das ist
in deinem vorigen Leben.
Im vorigen Leben als Bratwurst.
Nee, das spricht Erfurt aus dir, oder? War
ich die offizielle Stage-Diverin von allen Bühnen. Ich bin so durch Thüringen getourt als Bratwurst und war auf jedem Dorffest.
No shit.
Das wäre so geil, oder?
Was?
Nee, ich war mit...
Ich fand, dass es nach einer authentischen Story klingt.
So ein legitimer Nebenjob, oder?
Ja, voll. Vielleicht hätte ich es jetzt auch nicht auflösen sollen. Aber nein, es war mit Roy Bianco und den Abruzzati Boys auf deren Tour. Die haben auf der Tour so einen Bratwurst-Moment. Mhm. Oder Hotdog? Weiß ich nicht. Hotdog, Bratwurst, whatever. Irgend so eine Wurst im Brot. Und die durfte ich sein, mehrmals. Und dann als Wurst in die Menge.
Warst du verkleidet?
Diven. Ja, als Wurst.
Konnte man dich sehen?
Ja.
Dein Gesicht?
Ja.
Wie erklär das Kostüm?
Es war ein Brot und eine Wurst in dem Brot. Und ich war, also es war so ein...
Können wir
so
hier ein Foto einfügen?
Ja.
Ja, ich habe jetzt mein Handy ja nicht bei mir, aber ich kann euch das nachher mal zeigen. Das
okay, so. Und dann bist du gestagedived damit.
Ja.
Und dann haben die Leute sich das Bratwurstbrötchen rumgereicht.
Ja, genau. Und es war voll geil, weil es ist so, ich wurde nicht einmal blöd betatscht oder so, sondern es hat echt gut funktioniert. Davor habe ich halt
auch, wenn
du
in einem Brötchen bist.
Naja, es war halt wie so ein Kleidkostüm, was so mit so einem Fotodruck, aber so eine Wurst.
Ach so, ich habe mir jetzt vorgestellt, dass du so einen Schaumstoff, also die Wurst ist so ein Schaumstoff in der Mitte.
Ja.
Und dass dann so ein Riesenschaumstoff drumherum als Brötchen
das
wär, ist.
Das ist auch voll geil, weil ja. dann musst du gar keine Angst haben. Du bist ja selbst, wenn du runterfällst.
Das wollte ich gerade sagen, weich. Du hast einfach dein eigenes Auffangkissen dabei.
Das ist voll die gute Idee. Vielleicht überlege ich mir für, wenn meine Shows größer werden, irgend so ein geiles Schaumstoffkostüm, wo man dann einfach so, wie wäre es mit so Lippen, wie so diese Couches, die es so aus roten Lippen gibt.
Ja.
Und man geht so, man moscht so als
Lippe. Aber als Vulva-Lippe.
Ja.
Das wäre nice.
Das wäre auch nice.
Aber wie kriegt man die Leute dazu, einen zurückzubringen?
Du machst so eine Handbewegung und bist so, U-Turn, dreh mich um, zurück. Und aber meistens passiert das irgendwie automatisch. Ich weiß auch
kein
nicht.
Kein Schwindel, kein Nix, ist das nicht? Ich stelle mir das vor, ich stelle mir das schrecklich vor, um ehrlich zu sein.
Es ist irgendwie wie so ein kleiner Rausch. Es ist irgendwie so ein krasses Gefühl, dass man einfach gerade auf Händen getragen wird. Weißt du?
I fucks with that.
Und also ich habe auch mal... Warte mal, Stage-Diven ist ja, wenn du das von der Bühne runter machst. Ich habe aber auch mal Crowdsurfen gemacht auf Wacken, auf dem Metal-Festival.
Dass du selber eine aus dem Publikum warst und dann dich hast hochheben lassen,
genau,
oder was?
Genau, pass auf, ich habe damals da gearbeitet. Und
was hast du da gemacht?
Das kann ich nicht sagen. Doch. Das war ganz teuflisch. Ich habe den, das war, aber ich musste, ja. Aber ich musste ja Miete zahlen. Nein. Leute, es tut mir so leid, ich musste doch die Miete bezahlen.
Wir haben alles scheiße gemacht.
Ja. Ich nicht.
Niemals, in meinem ganzen Leben nicht. Seit ich mit 9 das Partymachen aufgegeben habe, mache ich keinen Scheiß mehr.
Als ich clean bin. Seit ich clean bin.
Du hast in der letzten Folge erzählt, dass du fast Dealerin geworden wärst. Also.
Aber I didn't. Didn't do. Nein, erzähl.
Auf jeden Fall hatte ich dann Feierabend und da hat eine Band gespielt, die hieß In Flames. Und es waren so überall so Flammen. Feuerwerk und Flammen und wow, es war episch. Und es ist ja ein riesen Festival, ne? Es war einfach, und ich stand so ganz, ganz hinten und dachte, wow, irgendwie kann man das ja eigentlich mal ausprobieren, wie das so ist. Und dann stand neben mir so ein großer Metal-Typ und dann habe ich ihn angestupst und gemeint, Entschuldigung, wie macht man denn Crowdsurfen? Und dann hat er seinen Kumpel so angestupst und dann haben die mich schon zack so hochgenommen.
Nein!
Doch! Und dann bin ich von
Entschuldigung,
ganz hinten,
wie macht man Crowdsurfen?
Und dann bin ich von ganz hinten, ganz vorne in den Graben rein. Und ich wusste gar nicht, was mir passiert. Es war so richtig. Und über mir das Feuerwerk und dann diese epische Musik. Und ich war so, oh Gott, das ist der Moment meines Lebens.
Krass.
Und hab's auf einmal voll gefühlt und war so für, angefühlt hat sich das für 5 Minuten. Ich glaube, es waren vielleicht 1 Minute, hat sich das angefühlt wie das Geilste auf der ganzen Welt.
Und du wurdest nicht unangenehm begrapscht?
Nee. Gar nicht. Das war wirklich, es hat richtig gut funktioniert. Ich bin nicht runtergefallen, ich wurde nicht betatscht und es war irgendwie voll die geile Erfahrung und für mich so schön, mich zu überwinden, was zu machen, was, wenn ich drüber nachdenke, mir total Angst machen würde.
Voll. Es klingt so eigentlich so wie so wahnwitzig eigentlich.
Ja, weil es war, genau, es war so, ich dachte so, ich denke da jetzt nicht drüber nach, ich mach das jetzt. Mhm. Ich mach das jetzt halt einfach. Und es war gut, weil hätte ich drüber nachgedacht, hätte ich gedacht, naja, ich werde da doch bestimmt angegrapscht oder ich fall runter oder ich komme irgendwo raus und dann bin ich da bei komischen Leuten oder was auch immer, so Ängste, die dann aufploppen. Mhm. Und es ist nicht passiert, weil manchmal ist es gut so im ersten Moment so, zack.
Voll. Und dann warst du im Graben und dann?
Dann war ich da an dem Arm von so einem Security, den habe ich dann, glaube ich, angeguckt wie so ein Auto und war so, was muss ich jetzt machen? Ich wollte auch die perfekte Crowdsurferin sein. Ich wollte das machen, so wie man das halt, wie sich das gehört. Und dann war der aber auch schon so, ja, und erzähl lang. Und dann bin ich da rausgerunken worden. Dann bin ich so, wie so ein aufgeregtes Kind, zu meinen Arbeitskolleginnen wieder gelaufen. War so, habt ihr das gesehen? Ich
hab das gemacht. Ist mega cool. Entschuldigung.
Ja. Entschuldigung, wie geht Crowdsurfer.
Ich find's auch geil.
Einfach mal. Habe ich auf einem Hip-Hop-Festival noch nie gesehen, dass jemand aus der Crowd sich hat hochheben lassen.
Bei den ganz großen Bühnen, glaube ich, so beim Splash habe ich das schon mal gesehen. Ja,
same.
Also, ich in all den Jahren Festivalarbeit nicht einmal.
Vielleicht hast du noch nicht so drauf geachtet und immer gedacht, die gehen einfach andersrum. Aber vielleicht kamen die von hinten.
Meinst du, ich konnte die Artists nicht unterscheiden von dem normalen Volk?
Ja, nur so, das ist doch alles Pöbel da unten.
Ja, genau. Der Klassiker. Genau mein Style.
Ja. Hey, auf jeden Fall möchte ich dir dafür Respekt aussprechen.
Danke.
Jetzt überlege ich doch nochmal, irgendwas in die Richtung zu machen. Ich hatte es eigentlich ausgeschlossen.
Wir können das ja mal zusammen machen.
Gerne.
Hand in Hand. So zu Aber dritt sind wir so.
Würde man dann hinten, was hat man unten am Pöbel? Also Ober- oder Unterseite des Körpers?
Unterseite. Oberseite, da kann man dich ja quasi auch nur betatschen.
Also am Po. Ja, also der auf dem Rücken. Ja.
Der Po ist exposed.
Der ist so, das ist schon.
Okay.
Hanan lacht und nicht. Mein Publikum. I know my audience.
Ey, ich habe ein Thema für euch beiden Mäusels mitgebracht.
Ja.
Ich bin aufgeregt. Und zwar bin ich darauf gekommen, als ich deinen Song Trostpflaster gehört habe. Von deinem Album BLA.
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 Ja.
Berlin Love Affair. Ich zitiere das jetzt mal, auch wenn es irgendwie geiler wäre, wenn du das machst, aber ich lese mal vor, was du da so gesungen hast. Mon ami, ich wäre so gerne in dich verliebt, doch mein Herz liegt noch bei ihm und ich bliebe nur bei dir, bis du meine Wunden schließt.
Bleibe.
Aua.
Ja, das war jetzt hier Dings. Genius oder so hat da verkackt.
Danke, Genius, für nix.
Und ich habe dann darüber nachgedacht, also man könnte das, glaube ich, schon, kommt drauf an, wie man das kommuniziert, ne? Ich glaube, man könnte sowas schon so ein bisschen als toxisch, einfach gesagt, bewerten. Und ich habe an so einen Song gedacht, an Faithful von Rihanna, die ja auch mal einen Song darüber gemacht hat, aus so einer Perspektive, wenn jemand jemanden betrügt. und wie sich dann die betrogene Person fühlt und wie man so hin und her gerissen ist. Mhm. Es ist nicht das Gleiche, aber ich habe mich gefragt, wie viel Unperfektion ihr beim Schreiben so zulasst, also vermeintlich. Unperfekt. Weil ich weiß, dass wir auch mal über Schmidt gesprochen haben, man ihm auch so vorgeworfen hat, dass ein bisschen toxische Männlichkeit in seinen Texten vorkommt und so.
Dieses Ich wünsch, du wärst verloren, war das Thema, ne? Boah, krass, ja, ich finde die Frage richtig gut.
Ich weiß noch nicht, ob ich sie ganz verstanden habe. Mhm. Über was mache ich mir Gedanken?
Also machst du dir beim Schreiben darüber Gedanken, auch so Seiten, die man vielleicht, die nicht so populär sind.
Also einfach eigentlich das, was gesellschaftlich eher geächtet wird. So.
Also so voll Bock drauf. Ich finde es richtig geil, auch mal die Arschlochposition einzunehmen. Und finde es auch wichtig, weil wenn wir ganz ehrlich sind, also es ist so ein bisschen Thema Doppelmoral auch, ne? Also ich glaube, wir sind halt alles Menschen und keine Maschinen und wir machen Fehler. Und wir verhalten uns nicht immer jedem gegenüber korrekt. Und ich glaube, die meisten, wenn sie ehrlich sind, waren schon mal zumindest im Kopf vielleicht in so einer Situation, in der sie einfach das Arschloch waren.
Ich nicht.
Und niemals, seit ich 9 bin.
Ja, ich kann das total nachvollziehen.
Und finde, dass das seinen Platz braucht. Und ich finde das beim Schreiben zum Beispiel auch viel spannender, mal die Blickrichtung eben zu ändern von dem, was man halt so kennt, was man immer hört. So sind die, oh, ich bin so verletzt, oh, ich bin so verliebt, juhu. Aber nicht diese Seite von, okay, irgendwie merke ich, ich baue gerade richtig Mist und ich will das eigentlich nicht, aber gerade bin ich irgendwie voll scheiße zu dir. Und irgendwie brauche ich das auch und ich weiß gerade nicht, wie ich da rauskomme. Und das ist gerade mein Gefühl. Mhm. Hallo, hier bin ich. So. Und das fand ich bei dem Song sehr cool. Und es war so, ich habe so ein Bild geschaffen von so einer Persona, die ich mal Angst hatte zu werden. In einem Moment, in dem man kennt es ja, wenn man so ein paar Mal verletzt wird. Und dann ist man ja irgendwo so, jetzt ist mir alles egal und jetzt nutze ich euch mal aus. Und dann merkt man aber so, nee, eigentlich bin ich eine viel zu nette Person. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Und habe ich schon auch einfach Bock auf Liebe. Und irgendwie finde ich Liebe irgendwie geil. Mhm. Vor allem, wenn die eben cool ist und gut tut und nicht toxisch ist. Und nein, bitte nicht. Aber genau, aus diesem Gefühl, aus dieser Angst ist ein bisschen der Song entstanden. Mhm. So ein Riesenarschloch vielleicht zu werden.
Boah, das finde ich voll krass und auch bemerkenswert. Ich glaube, an dem Punkt bin ich voll nicht.
Mega gut.
Ich glaube aber auch, dass ich keinen Scheiß mache. Also ich glaube, selbst wenn das nicht so wäre, würde ich das so nicht sagen, weil sonst würde dich das ja jetzt gerade voll unangenehm darstellen lassen. Nein, aber danke für die Props.
Gerne.
Ich glaube, ich habe voll das Gefühl, dass ich in meiner Kunst das Bedürfnis habe, so verstanden zu werden, wie ich mich aus meiner Perspektive sehe. Und das ist, mir sind ja einfach so Werte und Moral extrem wichtig. Ich bin ja wirklich ein sehr moralgetriebener Mensch und habe so einen extrem ausgefeilten so Wertekompass und bin da auch also unnormal streng mit mir. So, ich mache eigentlich keinen Scheiß. So, und das, solange ich denken kann. So, ich kann zum Beispiel nicht lügen. Und ja, anyway. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt beim Schreiben von einem Song, dass ich nicht wollte, dass es so aussieht, als wäre ich das Opfer in der Story. Und habe den Song dann irgendwie in der zweiten Strophe nochmal so ein bisschen umgelenkt, damit man sieht, nee, warte mal ganz kurz. Ich habe die Kontrolle in der Hand, so mäßig. Und merke da schon, dass es mir dann doch an einigen Stellen so, dass da mein Ego so ein bisschen auch durchkommt in der Mucke und ich nicht schlecht dastehen möchte durch mich selber. Einfach wahrscheinlich auch, weil das in meinem Leben oft genug passiert ist, dass andere Menschen versucht haben, dafür zu sorgen, dass ich schlecht dastehe. Ja, wie ist bei dir, Josi? Verarbeitest du das irgendwie, so deine schlechten Seiten in der Musik? Was auch immer schlecht bedeutet.
Ja,
so, ne?
Genau. Also bis jetzt nicht so konkret. Es geht schon auch viel um Gefühle. Ist das Krasseste, was ich, glaube ich, so geschrieben habe, war ein Song über, dass man so Freundschaften quitten soll, wenn man das Gefühl hat, es ist, auch wenn es von beiden Seiten vielleicht nicht mehr gut läuft, wo ich mich dann jetzt selber nicht so rausnehme, ne, sondern eher so das Gefühl, ey, das passt von beiden Seiten nicht mehr und das kann man dann ruhigen Gewissens auch mal gehen lassen. Aber ich glaube zum Beispiel, reale Gedanken, die man ja hat, wenn man in Beziehungen ist, dass man, keine Ahnung, auch mal an andere Personen denkt oder irgendwie flirtet oder vielleicht auch fremd geht, ne? Jetzt so dahergesprochen, ob man darüber Songs machen kann, über seine finsteren Gedanken, die man ja eigentlich aus so eigenen moralischen Ansprüchen auch teilweise unterdrückt oder auch über Neid oder ich weiß, wir hatten, als wir in Frankreich waren und uns jeden Abend französischen Wein in den Hals geschüttet haben, auch Gespräche über Neid und so, ne? Sachen, die einfach passieren. Und ich wollte einfach wissen, wie sehr ihr damit in die Texte reingeht und das so übernehmt. Weil man hat natürlich auch einen Anspruch an sich, dass man als gute Person gelten will.
Ja, voll.
Auf eine Art.
Ich glaube, bei dem Trostpflaster-Song hatte ich so eigentlich das Gefühl, dass man trotzdem den Schmerz raushört, dass diese Person in dieser Situation ist. Das ist so, also mir ist es wichtig, dass man so sich reflektiert zu diesen vermeintlich schlechten Eigenschaften oder Momenten, die man so erlebt, steht und dann aber versucht, daraus zu lernen. Das muss auch nicht beim ersten Mal klappen, aber so spätestens beim zweiten, denke ich, finde immer so, jeder hat irgendwie da so eine zweite Chance verdient. Und man hat, muss sich selber auch unbedingt Chancen geben, irgendwie zu wachsen, und es muss nicht beim ersten Mal klappen. Und das ist mir, glaube ich, beim Texten wichtig. Nicht so ein erhobener Zeigefinger, sondern irgendwie so eine Spiegelung von einem Gefühl, aber schon auch sagen, hey, das ist jetzt halt aber auch nicht geil. Das ist gerade halt einfach nicht geil.
Ich glaube, das ist genau der Punkt, den ich auch machen würde in dem Kontext, dass man sagt, so, es ist natürlich was anderes. Keine Ahnung, wenn man über, ich musste halt einfach jetzt so an die ganzen Stino-Straßen-Rap-Sachen denken, wo Männer, von denen wir wissen, dass sie in festen Partnerschaften mit verheiratet sein und Kind oder mehreren Kindern sind und dann halt darüber sprechen, wie die, ich zitiere Bitches in den Backstages, die Schwänze lutschen, so. So, wenn das zelebriert wird, bin ich halt so, Bruder, du hast Frau und Kinder zu Hause, so, setz dich mal hin, red mal über was anderes, langsam, langweilig.
Ich finde es auch langweilig. Und
aber dieses zu sagen so, ey, ich bin, keine Ahnung, nicht Herr meiner Sinne oder Frau meiner Sinne und bin nicht in der Lage, irgendwie meine Triebe zu kontrollieren. Und ich ordne das aber irgendwie ein, ich fühle mich schuldig oder was auch immer. Es gibt ja auch unterschiedliche Gefühle, die dann als einsichtig gelten, ne? Schuld oder Reue oder einfach nur Trauer oder whatever it is. Ich glaube, der Punkt wäre mir wichtig, dass es halt nicht zelebriert wird, dass man halt nicht sagt so, ey, du bist mein Fuckboy und du bist nur da, um meine Wunden zu lecken.
So stolz drauf zu sein. Genau. Ja, voll. Das finde ich auch wichtig.
Wobei ich halt finde, dass auch das wieder, als jetzt Josi gerade die Line vorgelesen hat, ich fand das halt so interessant. Eine Freundin von mir hat eine ganz, ganz furchtbare Beziehung hinter sich. Und sie ist halt jetzt am Daten und sie war halt so, ja, die ganzen anderen Typen zahlen jetzt halt so, das sind so Reparationszahlungen, die jetzt leisten müssen, was natürlich, ne? Und sie macht das auch überhaupt nicht böse oder irgendwie sowas, das ist einfach nur so ein Joke. Aber ich habe schon gemerkt, als sie das so gesagt hat, dass das irgendwie so, da war schon so ein kleines, so ein Ego-Stolz-Ding, was auch in mir so angegangen ist und was man auf jeden Fall regulieren muss, ne? Dieses, jemand anderes darf auf jeden Fall nicht den Preis dafür zahlen, dass ein Mensch, der vor diesem Menschen in deinem Leben war oder in unserem Leben war, halt so majorly verkackt hat. Und das ist aber überhaupt nicht easy, vor allem wenn man so einen Groll hat, vor allem auf einen zum Beispiel Gender oder sowas, wenn man jetzt sagt, so, boah, ich wurde von zwei Männern so krass verarscht so und jetzt verarsche ich halt alle Männer zurück. So ist halt einfach Heartbreak, aber auch irgendwie eine natürliche Reaktion. So.
Ist ja immer das, was so, was man so, wo man sich so drüber lustig macht, über Männer, denen so einmal das Herz gebrochen wurde. Und seitdem können sie Frauen nicht mehr sich auf eine Frau einlassen. Weil weißt du, mit 16, da hat Katharina, die hat mich stehen lassen in der Schule, in der großen Schulpause. Und jetzt kann ich mich niemandem mehr öffnen. Es tut mir leid. Also ich weiß, du willst jetzt und es passt auch alles zwischen uns und wir daten jetzt seit 6 Monaten, aber ich kann das nicht. Aber
vielleicht ist das auch ein legit Gefühl. Wir machen uns jetzt darüber lustig.
Ja, aber Dicker, get over yourself. So, it's been 20 years. Du bist 46 Jahre alt. So.
Also ich meine, es ist traumhaft schön, wenn du in deinem Leben sagen kannst, du wurdest noch nie verletzt. Aber ich denke mir immer so, yo, wir alle werden verletzt auf unterschiedliche Art und Weise. Aber wir können doch nicht einfach durchs Leben gehen und sagen, durch die Tür kann ich jetzt gerade nicht gehen, weil, ach, weißt du, ich bin vor 10 Jahren, da hat ein Junge mir nicht geantwortet auf meinen Zettel, ob er mit mir rausgehen will. Und deswegen kann ich da jetzt gerade nicht
rangehen. Ich muss da gerade an so eine Story denken. Ne? Ich war, glaube ich, war 9. Klasse oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Und
war das die Dealerzeit oder?
Schnauze. Leute, ich habe nie gedealt. Hört die Folge mit an so. Es war 9. Klasse auf jeden Fall und eine andere Schule, ich glaube es Reklam-Gymnasium oder so, hat jedes Jahr so einen Schulball gemacht. Aber das war kein Ball, sondern halt eine Party. Aber wir konnten halt alle hin, auch mit so früher und schon Party, genau. Und ich habe irgendwie mit so einem Typen, der war so voll der Spießer und so, weißt du, so groß und so Ärztefamilie und ultra white und so. Und der hatte mich irgendwann mal gefragt, ob ich nicht mit ihm auf ein Date gehen möchte. Und dann sind wir spazieren gegangen und ich habe halt gar keinen Vibe mit dem gehabt und ich war so, nee. Aber ich habe ihm das natürlich nicht gesagt, sondern da war halt einfach dann kaum noch Kontakt. So. Auf jeden Fall, 2-3 Monate später war dann dieser Schulball und ich hatte mich in der Zwischenzeit in einen anderen Typen verknallt, Ludwig. Shoutout. Und dann war ich halt auf diesem Schulball auf dem Balkon mit Ludwig und dann haben wir da geknutscht. Da sind wir zusammengekommen an dem Abend.
Oh.
Und beim Knutschen kommt der andere Dude, mit dem ich 2 Monate vorher spazieren war und tippt mir so auf die Schulter und sagt so, Entschuldigung.
Entschuldigung, bitte.
Können wir mal reden? Und ich so,
unangenehm.
I'm kind of in the middle of something right here. Und dann war ich so, okay. Ich war auch so ein bisschen up for the drama, muss ich sagen. Ich war so, Ludwig, warte kurz, ich komme gleich. Bin dann mit dem Dude, dann haben wir uns auf so eine Treppe gesetzt. Ich so, was ist denn los? Und er so, ich dachte, du und ich. Ich so, Bruder, wir waren vor 2 Monaten einmal spazieren. Ich frage mich, ob der sich jemals davon erholt hat oder ob der auch bis heute Frauen bestraft dafür, dass ich mit Ludwig geknutscht habe.
Bestimmt, natürlich. Ja, der Arme.
Ja, sehr schlimm. Oh, er hat einfach so einen Besitzanspruch erhoben von einem Spaziergang. Bei aller Liebe so und bei allem Mitgefühl. Also ich wirklich, es ist mir jetzt so, all jokes aside, so, es tut mir wirklich leid, unter was für einem Druck Männer in dieser Gesellschaft leiden müssen. So, und dass es ein anderer Druck ist und auch ein sehr viel weniger gefährlicher Druck als der, unter dem Frauen leiden oder Flinterpersonen leiden, okay, very much noted und darüber sprechen wir ja auch sehr viel so. Aber ganz ehrlich, diese ganze, du bist jetzt meins, weil wir auf einem Date waren, Bruder, beruhig dich.
Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst und ich fühle das auch und ich sehe das auch, aber keine Ahnung, solange ich verdammt bin, in einem Patriarchat zu leben, fällt es mir schon oft schwer, einfach diese zu sagen, oh ja, du armer Mann, musst jetzt auch deinen Platz neu definieren, weil ich als Frau angefangen habe, dass ich arbeiten darf und unabhängig bin und deswegen hast du jetzt eine Sinnkrise, oh, das tut mir aber leid, dass du jetzt nicht mehr weißt, was Männlichkeit ist. So, also es ist jetzt, ich überspitze das auch und ich sehe den Punkt total, aber ich habe so das Gefühl, dass gerade irgendwie das Thema Feminismus nicht mehr so im Fokus ist, wie ich mir das wünschen würde. Ich habe das Gefühl, dass wir so, dass es da durchaus wieder so, also das ist ein reines Gefühl, ich weiß es nicht, aber mein Gefühl sagt, irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt da gerade Rückschritte und Stagnation und das macht mir so ein bisschen Angst und Sorge, dass ich denke, nee, ich sehe das nicht, weißt du, ich sehe mir so, ich sehe mir Filme an und Dokumentation und rede mit meiner Mama und denke mir, es kann nicht sein, dass wir immer noch die gleichen Kämpfe führen, wie sie. Es kann nicht sein, dass wir immer noch für gleiche Arbeit nicht gleich bezahlt werden. Es kann nicht sein, dass man gerade in der Musikindustrie, dass es so schwer ist, Flinterpersonen zu finden, weil es immer noch nicht so viele gibt, weil es so schwer ist, da reinzukommen, weil niemand Lust hat, in einem patriarchalen, männlichen Klima zu arbeiten und sich denken, nee, da, ich mache jetzt keine Ausbildung zur Toningenieurin, wenn ich da nur mit Pimmeln zusammen bin, die alle Kacke sind. So überspitzt formuliert. Und weißt du, solange das so ist, habe ich Momente, wo ich mir denke, sorry, I can't. Ich kann das gerade nicht sehen, weil, nee, geht gerade nicht. Habe ich keine Kapazität für.
Ich habe das Gefühl, so mit dieser Stagnation von Feminismus, so seit der Krieg in Gaza ausgebrochen ist und dass ich das Gefühl habe, so dass Menschen, die eigentlich so sich so als so ultrafeministisch bezeichnet haben oder auch immer noch bezeichnen, dass es da halt einfach so eine plötzliche Stille und so ein plötzliches nicht feministisch sein, da gehe ich voll mit. Aber abgesehen davon finde ich halt schon, dass auch der Blick darauf, es Männern in einem patriarchalen System besser gehen zu lassen, halt eine direkte Auswirkung natürlich auch auf nicht cis-männliche Personen haben wird, so einfach, wenn wir davon ausgehen, und das ist ja einfach immer noch so, dass so Wirtschaft und so Systeme wie eben zum Beispiel die Musikindustrie oder Konstrukte wie die Musikindustrie immer noch so männlich dominiert sind. Und wenn wir Cis-Männern dann die Möglichkeit bieten, oder was heißt bieten, wenn sie sich auch selber in diese Richtung entwickeln, es ist ja auch nicht so, dass wir das irgendwie, ja, leider müssen wir oft diese Care-Arbeit noch machen, dass wir den Männern diese Räume geben, damit sie endlich mal über ihre Emotionen sprechen können. Aber dass es auch immer häufiger passiert, so dass Cis-Männer wirklich über ihre traumatischen Erlebnisse sprechen, über ihre Panik, über ihre Depressionen und so weiter und so fort. Und dass das, denke ich, im direkten Umkehrschluss bedeuten wird, dass Frauen sicherer werden. Nicht sicher, aber sicherer.
Auf jeden Fall. Stimme ich dir zu.
Ja.
Safe. Das ist nur so, ich glaube, es ist, ich denke an so Beispiele, wie wenn so ein Cis-Dude vor mir steht und sagt, ach, ja, jetzt kann ich, also ja, ich wurde ja für das Festival nicht gebucht, weil ich bin ja, ich werde ja jetzt hier als Mann quasi diskriminiert.
Ja, komm.
Und da bin ich
halt nach Hause.
So, genau, und da bin ich, das meine ich.
Wahrscheinlich, also wenn du sogar als Mann nicht gebucht wirst, dann bist du wahrscheinlich wack.
Ja, und das ist so, nee, und das ist ja nur, weil jetzt müssen ja jetzt auch die Flinter-Personen gebucht werden. Und jetzt ist da ja einfach kein Platz für mich. Und ich denke mir, ja, da ist halt jetzt einfach gerade kein Platz mehr für dich. Es ist nicht deine Zeit, es tut mir leid, aber live with it.
So. Ja, ich kann irgendwie nachvollziehen, dass man sich da auch scheiße fühlt. Ich glaube, ich bin da nicht so hart in der Aussage, weil ich glaube, dass es realpolitisch nicht das auslöst, was wir uns erhoffen. Also ich glaube, je mehr man dann sagt, nee, Alter, jetzt ist nicht dein Platz, verpiss dich mal, du weißt ja, Kackdude, das treibt uns, glaube ich, mehr auseinander. Ja. Das ist natürlich, ja.
Gott, ich wirke jetzt wie eine Männerhasserin, oder?
Nee, ich finde das auch, aber das ist lustig. Ich finde das voll interessant, weil ich habe auch gerade gemerkt, dass ich das Gefühl habe, ich höre mich an wie so eine Frau, die sich nur darum schert, dass es Männern gut geht und die ganze Gefühlslage und das ganze Wohlergehen von Frauen und Flitterpersonen daran festmacht, dass Männer endlich mit ihren Emotionen klarkommen. So, ich glaube, es ist halt genau die Mitte zwischen dir und mir, ja, der wir beide tatsächlich entsprechen.
Voll.
Und wir spielen aber gerade beide so Advocato Diaboli einfach.
Ja, und es gibt auch, bei mir gibt es auch so Tage, da bin ich voll happy damit, mich damit auseinanderzusetzen und auch für, ich habe super viele Dudes, so mit denen ich chill und wir sind so, und ich finde es geil, mit denen über ihre Gefühle zu reden, ja, und so über deren Sorgen und wie sie so, was sie von zu Hause mitgegeben haben, aber ich bin so, ich habe halt auch oft so Momente, vor allem wenn so viel Scheiße passiert ist, so wenn man gerade wieder so viele schlechte Erfahrungen gemacht hat und so viel toxisches Manstum um sich drum hatte, dann sind so Momente wie heute, wo ich so bin, oh, ich kann nicht, ich kann gerade nicht. Und das ist dann aber eine sehr krasse Momentaufnahme, weil natürlich bin ich dafür, dass wir gemeinsam daran arbeiten, irgendwie einen Ort zu schaffen, der für alle geil ist.
Ja.
Für einfach alle.
Ja.
Für egal, so, das ist natürlich das Ziel und dafür ist es voll wichtig, alle mit abzuholen und auch zu sagen,
und auch alle zu schützen, ne?
Genau, und auch alle zu schützen und auch sich, also das zu wissen, so, ich habe so viele Kumpels, die einfach damit strugglen, dass sie von zu Hause, dass der Papa denen einfach sowas vorgelebt hat, was die nicht sein können, die einfach für die Familie immer eine Enttäuschung dann waren, weil sie nicht in das Bild des Vaters reinpassen, der Vater deswegen keine Liebe geben kann, der überhaupt eh keine Liebe geben kann, weil das eine andere Generation ist. Und ich sehe das, und ich verstehe, dass da Probleme draus entstehen, aber ich finde es auch okay, manchmal zu sagen, heute nicht, heute sehe ich mich gerade als Frau in dieser Welt, die super männlich geprägt ist und ich habe gerade einfach keine Kapazität, mir dein Gejammer anzuhören.
Ja, verstehe ich.
Finde ich wichtig, da auch mal Grenzen zu setzen.
Vor allem, weil wir halt auch selten Spaces von Cis-Dudes bekommen, wo sie sich unser Gejammer mal anhören.
Eben.
Ich will dazu noch was erzählen und dann können wir vielleicht das Thema zumachen. Eine Bekannte von mir hat erzählt, dass sie, wenn sie auf ein erstes Date geht und der Mann sagt zu ihr, wow, ich habe noch nie mit jemandem so offen über meine Gefühle sprechen können, dass sie dann nicht auf ein zweites Date mit dieser Person geht. Weil sie dann weiß, dass sie sagt so, ey, das bedeutet, der wird sich so abhängig davon machen, dass ich diese emotionale Care-Arbeit für den mache,
der,
ich liebe die Epiphanie gerade,
diese Care-Arbeit mache und aber auch so, das bedeutet, dass er halt diese emotional reifen, reflektierten Gespräche nicht mit seinem FreundInnen-Umfeld hat.
Ja.
Und das fand ich so spannend, weil sie sagt dann automatisch so, ey, ich möchte diese Arbeit nicht machen.
Er wird alles auf sie stülpen und sie wird seine kleine eigene Therapeutin sein. Ja, nein, will man nicht.
Krass, oder? Und normalerweise, ich dachte mir so, ich höre das halt öfter.
Ja.
So, boah, krass, noch nie so über meine Gefühle. Und dann bin ich, man fühlt sich ja immer erstmal so geehrt, ne? Man ist immer so, oh, schön.
Ja, mit mir kannst du es endlich.
Ich bin so special.
Ja.
Oh mein Gott. Und dann, aber wenn man mal auf den Grund der Sache kommt, dann denkt man sich so, scheiße, Mann. Das bedeutet also, du hast keine Homies, die dein Korrektiv sind, mit denen du mal heulen kannst und so. Und umso schöner finde ich es jetzt in der, sagen wir mal, nächsten Generation, also jetzt so die Männer, die so 25 sind, erlebe ich jetzt immer öfter, dass die mir erzählen so, ey, ich sitze mit meinen Kumpels und dann reden wir richtig, wir erzwingen das, wir reden jetzt über Gefühle. Wir erzählen uns jetzt alle unsere Gefühle und jetzt und dann weinen wir auch zusammen und so.
Voll geil.
Das finde ich Hammer.
Voll geil.
Alle 25-Jährigen, die das hören,
Showdown.
Macht es.
Ja.
Und dann slidet in die DMs.
And then you can come.
Wollen wir ein paar Songs auf unsere Playlist tun? Auf jeden. Future Bay, was hast du dabei?
Von, das passt jetzt halt auch ins Thema ein bisschen rein.
Die Schrasse.
Und ich gebe auch dazu eine Triggerwarnung zu dem Song.
Okay.
Von Ray Ice Cream Man.
Mm.
Ich glaube, die ersten drei Male habe ich, mindestens die ersten drei Male habe ich dabei geheult.
Worum geht's?
Sie verarbeitet ein Erlebnis, das sie hatte mit einem Producer und generell so ihre Erfahrung als Frau in der Musikindustrie. Das macht sie auf dem ganzen Album, verarbeitet sie so Beziehungen und ihre Erlebnisse mit Männern. Und es ist wahnsinnig bewegend. Also eigentlich würde ich gerne das ganze Album auf die Liste packen, weil es einfach so krass gut ist. Also es ist, ich glaube, das Album hat mich am meisten abgeholt dieses Jahr.
Ich finde es auch richtig krass.
Und bin so, also bei dem Song, da war echt alles vorbei bei mir. Da dachte ich, ich finde es so, ich habe so eine riesen Bewunderung, wie mutig sie ist, wie ehrlich, also sie ist ja schonungslos ehrlich auf dem Album, dass sie auch so über ihre Drogensucht spricht und sie ist einfach so krass, ehrlich.
Es ist musikalisch auch so.
Und das auf einer musikalischen, auf einer musikalischen Ebene, wo du dir so denkst, hör doch auf, wie geil bist du denn?
Ja.
Also ich habe einen zornig großen Crush auf sie und bin so richtig, wow.
Fühle ich komplett
geil.
Richtig schön. Ich packe auf die Playlist den Track Like Sand von Marie Dahlstrom. Finde ich total interessant, weil ich den schon voll lange übelst toll finde und erst kürzlich gemerkt habe oder zumindest glaube gemerkt zu haben, dass sie über die Beziehung zu einem Narzissten spricht.
Mm.
Also ich finde das halt so krass, wenn so sehr komplexe Themen auf Musik verarbeitet werden und dann halt immer noch, also wie jetzt bei Rap finde ich das jetzt nicht so überraschend, weil Rap kann halt mehr mit viel mehr Worten, muss nicht irgendwie melodisch schön gesungen sein und so weiter und so fort. Und bei so eher poppigerer Musik oder Soul-Musik finde ich es halt so ultra schwierig, wenn es dann nicht gerade irgendwie um Liebe oder Herzschmerz oder, ja, keine Ahnung, so ein bisschen so ein Widerstand oder irgendwie sowas geht, sondern so wirklich das explizite Erklären von so komplexen Situationen und das trotzdem aber noch melodisch schön rüberzubringen, dass du so da sitzt und das Gefühl hast, ach, das ist ein total schöner Song. Mm. Und der zieht mich gar nicht runter, wenn ich nicht auf den Text höre. Fand ich total spannend und das ist ein absolut großartiges Lied. Ja.
Ich habe Songs mit und zwar einmal von, kennt ihr Mitski? Sie ist so eine amerikanisch-japanische Indie-Songwriterin und sie macht so, der Song heißt My Love, All Mine. Keine Ahnung, das ist wirklich der perfekte Indie-Herzschmerz-Liebessong. Es hat gar nichts mit Rap zu tun. Es ist einfach nur, wenn ich zu Hause bin, entwickelt der Song mich in eine ganz warme Decke. Mhm. Die ist gar nicht filzig, die ist Satin und die wickelt sich so um mich und gibt mir einfach nur ganz viel Liebe. Das ist ein ganz toller Song. Mhm. Dann habe ich noch einen Song von Miso Extra und sie rappt auch auf Japanisch, verstehe leider kein Wort, aber der Song heißt, oder ja, es ist kein richtiger Rap, aber irgendwie so urban angehaucht. Der Song heißt 1013. Ich habe heute wirklich, weil wir nehmen ja ein bisschen zeitiger auf, als die Sendung rauskommt, ich habe heute nur so Herzensbanger drauf. Jetzt nichts Aktuelles, sondern so All-Time-Favorites. Und noch was für sommerliche Vibes. Mike.MalibuBreeze. Also Mike und dann Punkt geschrieben. Ja.
Ihr bringt voll so die, ich habe die noch nie gehört. Also ich freue mich jetzt voll auf die Songs und bin so, ich habe wirklich never heard about that. Ganz schön.
Ich finde unsere Playlist generell immer ganz nice, um wirklich einfach richtig neue Sachen zu finden, weil hier halt immer Leute sind, die ultra nah an Kunst sind.
Ja.
Und meistens ja aus der Hip-Hop-Branche. Und aber viele Leute, die halt ganz viel Rap machen und Hip-Hop machen, die hören halt ganz viel anderen Krams und lassen sich aus allen möglichen Ecken inspirieren. Und dann haben wir einfach diese Playlist, wo du immer wieder so übelste Edelsteine findest. Und also Leute, das war jetzt hier der Promoblock für unsere Playlist. Slidet mal
gelungen,
rüber.
Gelungen. Oder? Ich habe sofort richtig Bock drauf.
Einfach die Homegirls-Playlist bei Spotify eingeben und dann könnt ihr euch die durchhören.
Ich liebe ja immer die Radiofunktion bei Songs, wenn du so einen Song geil findest und dann so einfach auf Radio und dann kommen da nur geile Songs und du bist so, oh mein Gott, ich liebe den auch, oh mein Gott, ich liebe den
Das ist so krass, oder?
Ja.
Ich finde, da ist der Algorithmus auf jeden Fall, hat
Gold.
Es ist gelungen.
Ja.
Future Bay, wir waren ja vor wenigen Wochen zusammen in Frankreich.
Du meinst die, ja.
An einem sonnigen Wochenende haben wir 33 Hits gemacht.
Und nicht 33 nur wir beide. Flaschen Wein getrunken, habe ja. ich das Gefühl. Das
stimmt. Du warst 33 Mal im Pool.
Mindestens.
Ich habe in der Zeit produziert.
Ja, ich habe dich einfach machen lassen. Ich war so, du mach mal.
Da ist mir erstmal aufgefallen, was für eine Hitmaschine du bist. Und daher natürlich die Frage, wann kommen Sachen raus? Was passiert? Was ist deine Vision?
Das ist eine gute Frage, weil ich gerade, ich befinde mich so im Post-Albums-Tour-Loch, finde ich, klingt so negativ, aber eher in dieser Phase, wo ich so mir noch keine Gedanken um die Zukunft mache, sondern mal versuche, im Moment zu leben. Das ist was, was total oft verloren geht, wenn man irgendwie die ganze Zeit am Plan ist. Oder ja, also ich möchte so gerade gerne im Moment sein und gleichzeitig mir die Zeit schaffen, Revue zu passieren lassen, was ich gerade alles erlebt habe im letzten Jahr. Weil es war ein intensives Jahr für mich. Es ist viel passiert. Es war emotional anstrengend und fordernd mit dem Album. Ich habe so meine Seele auf Papier gepackt und das hat sich irgendwie angefühlt wie Therapie, aber auch wie immer wieder eine Wunde aufreißen und dann der Festivalsommer, die Konzerte, das ist alles, das ist ja, das fühlt sich an wie so ein einziger Rausch und ich würde gern so, es ist wie so, wenn du auf so einem VHS-Ding so auf so doppelt, dreifach schnell und dann ist alles so, ich würde gern auf kurz bisschen langsamer, auf so 0,5 Geschwindigkeit und so einmal mir genau angucken, ah, guck mal, was habe ich da eigentlich alles Geiles geschaffen, weil ich neige auch immer dazu, so hyperfixiert zu sein, auf was ich besser machen will. Ich bin so direkt nach dem Konzert bin ich nicht so, oh, wie geil war das, sondern ich bin so, aber in dem Moment habe ich da und jenes und da bei dem Song hätte ich jetzt am Ende, jetzt wo ich ihn nochmal höre, hätte ich mir lieber das und bin so und versuche immer so zu optimieren.
Aber kommt das aus so einer Angst vor so einer Überheblichkeit oder Hybris oder Übermut oder irgendwie sowas? Hast du Angst davor, dass du so rüberkommen könntest, als wärst du nicht bescheiden?
Nö, gar nicht.
Okay.
Ich finde auch, ich habe irgendwann abgelegt, als ich so jetzt angefangen habe, Musik zu machen, habe ich das abgelegt, dass ich Angst habe, dass, also was andere von mir denken. Das ist mir wirklich scheißegal. Weil da bin ich so, ich habe das durch mit einer Phase früher, in der ich gemobbt wurde und ich habe das durch, das Gefühl zu haben, nirgendwo reinzupassen und immer irgendwie ein bisschen anders zu ticken und irgendwie was anderes zu wollen als alle anderen um mich drumherum. Und da bin ich drüber. Wenn ich das gerade fühle, dann bin ich absolut in der Lage, mich selber zu befeiern und mir gerade Props dafür zu geben. Wenn ich gerade zweifle, dann zweifle ich. Und das ist so, da nehme ich mir den Raum und bin so, hab da gar nicht Angst, dass irgendwer von außen was Falsches denken könnte, sondern ist einfach so in mir drinne, dass ich das so, ich will einfach den Leuten, wenn die auf so, vor allem auf Konzerte gehen, ich will denen das Bestmöglichste geben. So, die investieren ihr Geld und so und wollen eine geile Show sehen und das will ich machen. Ich will das irgendwie, ich will einfach, dass es geil ist. Und wenn ich Mucke mache, dann will ich einfach auch, dass sie geil ist. Und ich will ein Team haben, das sich gut miteinander fühlt und funktioniert. Und bin da einfach sehr schnell immer im, okay, das können wir für die Zukunft, können wir das noch da so machen und da so und das. Und verpasst dann aber manchmal den Moment des Innehaltens und so, guck mal, da haben gerade irgendwie 2000 Leute ihr Handylicht hochgehalten und mitgesungen. Lass das doch mal gerade sacken und zu.
Voll. Andererseits ist natürlich auch okay, dass man guckt, was man verbessern kann. Und also ich finde es auch, also ich für mich finde es auch okay, nach einer Show zu sagen, ey, da könnte ich noch was geiler machen. Weil die Reaktion des Publikums zeigt einem ja auch, was.
Ja, aber das kommt halt, da geht man halt in so eine Rastlosigkeit. Es wäre doch auch schön, einfach zu sagen, so.
Ja, das stimmt, aber bin ich der Typ für.
Ich glaube, damit zu sitzen, ich muss da immer an dieses Unplugged-Album von Lauryn Hill denken, wo sie sich mehrmals verspielt, versingt und niemals würde ich sagen, so, mach das jetzt mal nochmal oder das kannst du jetzt beim nächsten Mal besser machen. So, nein, das ist genauso perfekt. Mhm. Also, dass man sozusagen diese ganzen, in Anführungszeichen, Fehler als Teil der Perfektion irgendwie anerkennt. Ich kann mich darin übrigens selber überhaupt nicht wiederfinden, so weil ich das gar nicht kenne, aber das ist so, wäre doch schon voll schön.
Ja, ich finde, mir war das bei meinem Album voll wichtig. Wir haben fast immer die ersten Takes genommen.
Oh, krass.
Also zum Beispiel Süchtig ist das allererste, sehr allererste Take gewesen. Und ich wusste, das wird niemals wieder so entstehen. Mhm. Und es war so, viele waren so, ja, aber du könntest doch am Ende diesen Schlenker, der könnte doch noch länger und sein. Ich war so, nichts in diesem Song ist geplant gewesen. Der Text kam aus mir rausgepurzelt und die Art, wie ich den gesungen habe, das kam einfach. Das ist nicht geplant gewesen und das werde ich niemals so wieder reproduzieren können.
Ja.
Und das will ich auch nicht. Und wenn man ganz genau hinhört, hört man an einer Stelle zum Beispiel einen Klick noch.
Wir packen den jetzt auf die Playlist.
Oh ja.
Süchtig.
Der ist so süß.
Ich finde es schön, dass du dich gerade mit dir beschäftigst und in dir
ruhst. Danke, ich finde es auch schön. It's me time.
Es ist ja so eine Sache, dass man nie selber auf sich hört, wenn es einem so normal neutral geht. Es ist ja, du bemerkst deine Körpersymptome oder deine Gedanken, Emotionen eigentlich nur in Extremsituationen oder wenn sie nach oben oder unten ausschlagen. Aber fühl dich mal, wenn du im Hier und Jetzt bist. Und ich finde es richtig schön. Das habe ich mir nämlich auch vorgenommen für dieses Jahr.
Ja, das ist gut. Sollten wir alle mehr machen. Einmal kurz.
Ja, auf mich zu hören in einem neutralen Zustand.
Genau, auf Pause drücken. Nicht, wenn gerade irgendwas was brennt in einem, sondern wenn einfach gerade eigentlich alles einfach so okay ist, zu sagen, hey, krass, so und so.
Ganz, ganz viel Spaß. Du bist in Marseille.
Ja.
Wirst hoffentlich mit viel Inspiration wiederkommen.
Ja.
Und Musik?
Das hoffe ich auch. Aber ich habe ein sehr gutes Gefühl.
Mhm. Wir kommen dich besuchen, dann machen wir Crowdsurfing.
Ja, in Marseille, ins Meer hinein. Lasst uns so ganz viele Menschen, die dann so, kennt ihr diesen, ist so ein australischer Künstler, der trommelt immer ganz viele Menschen zusammen und inszeniert die nackt irgendwo an Orten. Zum Beispiel
ich will nicht nackig sein.
Sydney. Nee, aber der macht das so. Der macht so und dann sind so ganz viele Menschen irgendwo.
Prüde.
Und überleg mal, wir holen einfach so ganz viele angezogene Menschen, die uns dann einfach von dem Ort ins Meer rein.
Boah, das wäre krass.
Ich bin aber,
ich habe sogar eine Bulette, Drohne, okay? Das können wir von oben
befüllen. Geil. Okay. Du bist eine Bulette. Mhm. Was willst du sein?
Ich möchte sein ein Gummibärchen.
Oh, stimmt. Ich hab euch Snacks mitgebracht. Snacks. Die sind ein bisschen warm geworden.
Saßt du da jetzt die ganze Zeit drauf?
Nein, ich habe mich angelehnt. Das war mein Kissen. Warte mal, wer mag salzig, wer mag...
Ich mag süß.
Du
magst ich mag Salz. Sauer. Salz?
Sauer.
Sauer? Josi, magst du auch sauer?
Ja.
Okay, dann nimmst du die Sauer und ich nehme die anderen.
Sicher.
Nee, warte, wir spielen Schnick, Klick, Schnuck. Schnick, warte, bis drei?
Ja.
Bis drei?
Bis drei und wir müssen beide sagen, was wir jeweils haben.
Okay.
Schnick, Schnack, Schnuck, Stein. Also 1-0. Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Warte mal, du hast gewartet. Ich habe Schere, du hast Stein.
Nicht,
du hast gewartet,
nicht.
Du hast genau auf meine Finger geguckt und dann
hab
hast du erst gemacht.
Nicht.
Doch, du machst das zu langsam.
Wiederholung.
Okay, jetzt haben wir, wir haben jetzt 1-1. Jetzt ist
Nimm
Stechen.
Du die Sauren.
Was ist das für ein scheiß Spiel
Spielst
mit dir
du nicht
gerade?
So gerne?
Doch, ich bin übelst kompetitiv.
Ja, dann jetzt los.
Ich habe gleich einen Termin.
Ach so.
Komm jetzt, Josi, letzte Runde. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnuck. Wir haben beide Papier. Schnick, Schnack, Schnuck.
Schere.
Schnick, Schnack, Stein. Jawohl!
Okay, dann haben wir hier einmal.
Weil ich hätte die halt überhaupt nicht genossen, wenn du mir die jetzt so mitleidig gegeben hättest, Alter.
Ich habe für Glücksgefühle.
Ich habe für Glücksgefühle nämlich.
Ich habe Wunderland sauer.
Ich hoffe, die schmecken. Es kann sein, dass sie leicht angewärmt sind, aber dann mit Liebe von meinem Rücken.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Genau so ein Gummibärchen möchte ich sein. Auf sauer.
Achso, ich dachte mit Liebe von meinem Rücken angewärmt.
Auch.
Und ich möchte sauer sein. Wenn ich ein Gummibärchen bin, dann bin ich ein saures Gummibärchen.
So nämlich. Future Bay, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, danke für die Einladung.
Folgt Future Bay auf Instagram und natürlich auch auf Spotify und hinterlasst uns gerne eine gute Bewertung überall, wo ihr das gerade hört. Wir freuen uns sehr und yes, bis bald.
Bis bald.